بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، اللهم ارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، اللهم ارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، اللهم ارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا وقبلت صالح أعمالنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، نجح أبناءنا وبناتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 53، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sind auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sind auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah azza wa jal gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Und so sind wir angekommen beim 53. Vortrag dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا نقف أمام مسألة عرضها سائل على مصنف هذه الرسالة الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. كانت المسألة: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بمسألتين. قال: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم، عندها تتمكن من تجديد الدين. فمن عرف ربه حق المعرفة وعرف القرآن حق المعرفة جدد دينه. بدأ المصنف يصحبنا في هذه الرسالة مجيبا عن المسألتين، فبدأ بتعريف القرآن ومفهوم القرآن، وعشنا لقاءات مع تعريف القرآن. لماذا بدأ بالقرآن؟ لأنه السبيل لمعرفة الله، لأننا نعرف ربنا جل جلاله بآياته ومخلوقاته. فمن الخلل أن تقول نعرف ربنا بالعقل، هذا خلل ليس بصواب، لأن عقولا كثيرة ضلت عن معرفة الله وألحدت. لماذا؟ لأنها لم تستضيء بنور الوحي بآيات الله الشرعية المنزلة على الأنبياء والرسل، فهم احتكموا لعقولهم فقط، فلما احتكموا لعقولهم ضلوا وأضلوا. فإذا نعرف ربنا بآياته الكتاب والسنة ومخلوقاته، سماوات وأراضين وجبال وبحار ومحيطات ونباتات وإنس وجان ملائكة أجرام سماوية، ومن هذه المخلوقات العقل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت نفسك آية، لكن العقل ده لازم يستضيء بنور الوحي، وإلا كان الضلال وكان الإلحاد وكان اللادين كما يزعمون. كنت لسه بقول للإخوة، واحد ملحد داخل يناقش طالب علم، فالفويل بتاعه عليه صورته، فالطالب قبل ما يناقشه قال له إيه؟ مناخيرك كبيرة أو وحشة. فصاحبنا كده بعت له صور الوجوه العابسة المتضايقة دي، قال له صحيح، بقول لك والله فعلا مناخيرك كبيرة قوي ووحشة قوي. فراح رد، انت بتعيب على خلقة ربنا؟ قال له خلقة ربنا؟ ما بتلحد ليه يا مجرم؟ فالفطرة بتقول في خالق، لكن هم يطمسون الفطرة، هم يطمسون ايش؟ الفطرة. لسه بقول الاخوة، لما يديك بهم السبل ينظر للسماء، يا مجرم بتنظر للسماء ليه؟ حطوا ده الملحد ده في البحر والمركب بتغرق بيه، تلاقي يعني بتروح فين؟ تنظر للسماء كده، عارف ان في خالق، الفطره بتقول له فيه خالق. خلاص، يبقى العقل وحده يضل، لازم يستضيء بنور الوحي، لازم يرجع لقال الله، قال رسول الله، والا يضل، الا يتعب ويمرض ويهلك. فاذا بدا المصنف بتعريف القران ليه؟ لانه السبيل لمعرفه الله. في القران هتعرف اسماء ربك الحسنى، في القرآن هتعرف أفعال ربك وصفاته، في الكتاب ده هيعرفك بالله، إن ده منهج الله. وبعد كده انتقل بنا للتعريف بالله تعالى، بعد ما عرفنا على القرآن نبدأ نتعرف على الله. وقال المدرج الأول في معرفتك لله أن تعلم أنك مخلوق وأن الخالق هو الله، أدي البداية. هذا الخالق العظيم الذي خلقك وملك أمرك ورزقك ودبر شأنك يستحق أن يعبد، فهو الإله المعبود بحق جل جلاله. فإذا أمرك تنفذ، وإذا نهاك تجتنب، وإذا أخبرك تصدق، لأنه خالق ومالك ومدبر. هذا الإله المعبود بحق لابد أن نتعرف عليه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. فبدأنا نتعرف على الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وعلمنا أن له 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وعرفنا إيه المقصود بالإحصاء، حفظها ما حفظها لفظا، فهمها معنا، التعبد بمقتضاها، الدعاء بها، والتشبه بصفات الجمال، والبعد عن صفات الجلال لأنها خاصة بالله رب العالمين. لذلك قلنا أسماء الله تنقسم إلى قسمين، أسماء جمال وأسماء جلال. أسماء الجمال غفور، رحيم، عفو، سلام، مؤمن، كريم، دي كلها أسماء إيه؟ جمال. حضرتك مطالب أن تدعو الله بها بمقتضاها، وأن تتعبد بها، أن تتشبه بالصفات دي. الله كريم، يبقى لازم أنت تكون إيه؟ كريما. الله رحيم، لازم أنت تكون إيش؟ رحيما. الله غفور، لازم أنت تكون غفور وتغفر. الله عفو يحب العفو، يبقى لازم أنت تعفو وتصفح. من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. دي صفات الجمال. في صفات جلال ما ينفعش أقرب منها، ما ينفعش تشبه بها. المتكبر ينفع تتكبر انت؟ لا. الجبار ينفع تتجبر انت؟ لا، لان دي خاصه بمين؟ بالله، وفي حقه اسماء حسنى، انما في حق المخلوق كذب. عشان كده كان اخر لقاء بعنوان كبرياء المخلوق كذب، إنك غير مستحق للكبرياء، أنت ضعيف. وبينا في الدرس الماضي ضعف المخلوق، وأنه إذا تكبر فهذا علامة الكذب. لذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في أحدهما أدخلته النار. ده كان ملخص ما ذكر في هذا اللقاء، هنواصل بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir haben in den vergangenen Unterrichten, das jetzt vielleicht als Wiederholung für diejenigen, die bei den letzten Unterrichten nicht dabei waren, und für diejenigen, die immer dabei waren, vielleicht auch eine Auffrischung in der Hinsicht. Wir haben erwähnt, dass dem Autor dieses Buches, die Überbringung der Botschaft des Koran vom Autor Farid Ansari, möge Allah Azzawajal mit seiner Seele gnädig sein. Diesem Autor wurde eine Frage gestellt, und zwar kam der Frage zu ihm, hat ihn gefragt: Wie kann ich meine Religion erneuern bzw. erfrischen? Und dann hat er ihm geantwortet, indem er gesagt hat: Damit du diese Antwort bekommst, musst du dir selbst zwei wichtige Fragen stellen. Erstens, O Nefs, yani, O du selbst, kennst du den Koran? Und zweitens, Ya Nefs, kennst du Allah? Wir haben erwähnt, warum hat der Autor damit begonnen, indem er gesagt hat: Ya Nefs, kennst du den Koran? Yani, dass du dir selbst fragst, wenn du jetzt sagst, ich will meine Religion auffrischen, erneuern, stärken, dann musst du dir diese Frage stellen. Ja? Dass du dir diese Frage stellst: Kennst du den Koran? Wir haben gesagt, dass der Gelehrte mit dieser Antwort bzw. mit dieser Gegenfrage angefangen hat, weil die Kenntnis über den Koran essentiell wichtig ist, um Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Wir haben gesagt, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran verschiedene Zeichen gibt. Allahs Zeichen lassen sich unterteilen in zwei Zeichen. Einmal die Zeichen oder Beweise für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala in der islamischen Gesetzgebung, und zweitens der Beweis für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala in unserer Umgebung, in unserer Umwelt, das, was man tagtäglich wahrnehmen kann. Auch haben wir gesagt, dass diese Aussage falsch ist, welche sehr verbreitet ist, dass viele sagen: Ich habe Allah mit meinem Verstand erkannt. Und das ist eine falsche Aussage. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir verschiedene Wegweiser gegeben, um die Wahrheit zu erkennen. Unter anderem hat er dir einen Verstand gegeben, um diesem nachzugehen. Aber einfach nur zu sagen, dass der Verstand mir die Kenntnis über die Religion oder über Allah, oder ich habe mit dem Verstand Allah erkannt, das ist eine Aussage, welche kein Hand und Fuß hat. Warum? Weil der Verstand, liebe Geschwister, wenn der Verstand nicht gekoppelt ist mit der Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala aus dem Koran und aus der Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann ist dieser Verstand ein Verstand, der nicht in die Irre führt. Und so hat der Sheikh erwähnt, dass man oftmals sieht in solchen Diskussionen oder Debatten, in denen diejenigen, die an nichts glauben, Atheismus oder wie auch immer, wenn sie diskutieren, dass sie sich oft selbst in Widersprüche verwickeln. Ja, wie der Sheikh gesagt hat, da wollte einer mit einem Schüler des Wissens reden. Und der Schüler des Wissens hat ihn getestet und hat ihm gesagt: Wie siehst du denn aus? Und guck dir dich mal an und deine Gestalt, wie du aussiehst. Und dann hat der Atheist gesagt: Machst du dich etwa lustig über die Schöpfung Gottes? Und das ist schon ein Widerspruch an sich. Denn diese Fitra, liebe Geschwister, diese innere Veranlagung, die jeder von uns mit sich rumträgt, egal wo er hingeht, diese innere Veranlagung, dieses verkernte Innere, was förmlich nach einer Gottheit ruft, hat Allah subhanahu wa ta'ala einem jeden Menschen gegeben, auch unter anderem als Wegweiser. Denn wenn man sieht, wie die Menschen oft agieren, sei es jetzt bei einem Verkehrsunfall oder ähnliches, oder in einer Katastrophe, die er selbst nicht handeln kann, die er selbst nicht meistern kann, dass oftmals sein Blick nach oben geht. Und dass er oftmals sagt: Oh Gott. Ja, diese Fitra, liebe Geschwister, diese innere Veranlagung, die ruft nach einem anbetungswürdigen Gott. Deswegen haben wir gesagt, die Kenntnis über den Koran ist essentiell wichtig, um dann Kenntnis über Allah zu erlangen. Und wenn man die Kenntnis über den Koran hat und dann zur Kenntnis zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt, dann wird man sich bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer allen Seins ist. Und du selbst bist ein Geschöpf. Das Geschöpf ist das Resultat eines Schöpfers. Das heißt, du selbst bist ein Beweis für Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso wie Allah in der gemäßen Übersetzung im Koran sagt: Und in euch selbst, ja, damit in Klammern, und in euch selbst ist ein Beweis. Wollt ihr es denn etwa nicht sehen? Und das ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn du dir bewusst bist, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer allen Seins ist und du bist das Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala, dann stellst du dir die Frage, was du auf dieser Welt machst. Und dann wird dir bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat, damit du ihm dienst, wie Allah im Koran sagt. Und dieser Erschaffer, der alles erschaffen hat, der lenkt, der yani alles, was um dich herum ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Dieser Erschaffer ist es würdig, dass er angebetet wird. Und dieser Erschaffer ist es würdig, dass seine Anbetung einzig und allein nur ihm gebührt. Nur ihm gebührt. Sprich, mein Gebet und meine Opferung und mein Leben und mein Tod gebühren Allah. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Einziger ist, der das alles erschaffen hat. Du hast ihn einzig gesprochen in ihm selbst, in seinen Taten. Und dann sprichst du Allah subhanahu wa ta'ala als einzig in deinen Taten, die du praktizierst. Und dann fehlt noch eine wichtige Thematik, über die man Kenntnis haben sollte. Und zwar die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen. Wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass derjenige, der wirklich liebt, ja, derjenige, der von sich selbst behauptet, ich liebe Allah, dass er nur Allah vollkommen lieben kann, wenn er auch die richtige Kenntnis über Allah hat. Wie ist Allah subhanahu wa ta'ala? Was sind seine Namen? Und wir haben die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam erwähnt, wie er sagt, Allah gebühren 100 Namen außer einem. Ja, damit ist gesagt, Allah gebühren 99 Namen. Wer diese auferzählt, beziehungsweise gelernt hat, angeeignet hat, der kommt ins Paradies rein. Und wir haben darüber gesprochen, was damit gemeint ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Aussage, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm 99 Namen gebühren, was aber kein Ausschlusskriterium für weitere Namen ist. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht nur lediglich diese 99 Namen, vielmehr aber diese 99 Namen ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat. Was bedeutet ist, dass man sie lernt? Dass man sie lernt, dass man danach handelt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet und dass man sich von den Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, von seinen Namen und Eigenschaften, dass man sich selbst Charakterzüge aneignet, die dem entsprechen. Und wir haben gesagt, dass sich die Namen Allah subhanahu wa ta'ala in zwei unterteilen lassen. Einmal die Asma al-Jamal, yani die sozusagen Namen, welche eine Schönheit, yani in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala ist jeder Name schön und jede Eigenschaft schön. Aber damit ist gemeint, yani Eigenschaften oder Namen Allah subhanahu wa ta'ala, aus denen sozusagen eine Eigenschaft hervorgeht, beziehungsweise eine Tat hervorgeht, die sich der Mensch leicht aneignen kann. Ja, wenn ich höre, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig, ich kann auch barmherzig sein als Mensch. Allah subhanahu wa ta'ala ist großzügig, ich kann auch großzügig sein als Mensch. Allah subhanahu wa ta'ala ist vergeben, ich kann auch vergeben sein als Mensch. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer nicht barmherzig ist, dem wird keine Barmherzigkeit zuteil kommen. Seid barmherzig zu denen, die auf der Erde sind, so wird auch barmherzig mit euch sein, wer im Himmel ist. Wer nicht andere Menschen vergibt, dem wird nicht vergeben. Das heißt, all diese Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, dass er der Vergebende, Barmherzige ist und so weiter und so fort, sind Eigenschaften, die man sich selbst aneignen kann, um Allah subhanahu wa ta'ala damit anzubeten. In den vergangenen Unterrichten haben wir erwähnt, dass es Asma al-Jalal, dass es Namen Allah subhanahu wa ta'ala gibt, welche seine Machtposition demonstrieren. Und diese Dinge oder diese Namen und Eigenschaften kann sich der Mensch nicht aneignen. Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben. Der Mensch wird aber nie erhaben sein. Der Mensch ist immer bedürftig. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Vollkommene, derjenige, der hochmütig sein kann. Nicht hochmütig in der Charaktereigenschaft, wie man sie bei Menschen kennt, sondern dass er erhaben ist, dass er sich hervorhebt. Er vorhebt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erhabene ist, dass er vollkommen ist, dass er frei von jedem Fehler ist. Und das ist eine Eigenschaft, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Und wenn sie sich der Mensch eignet, dann ist sie eine Lüge. Deswegen die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah also sagt, die Hochmut bzw. die Erhabenheit ist eine Sache, welche Allah gebührt. Und wer daran versucht zu nehmen oder sich davon anzueignen, der wird ins Höllenfeuer eingehen. Deswegen haben wir gesagt, dass sich die Hochmut auch in zwei unterteilen lässt bei Menschen. Die Hochmut gegenüber dem Wissen, dass man das Wissen ablehnt, obwohl man weiß, dass es die Wahrheit ist. Und die Hochmut gegenüber anderen Mitmenschen. Dass man hochmütig ist, dass man sich als etwas Besseres sieht als seine Mitmenschen. Das ist das, wo wir beim letzten Vortrag aufgehört haben. Und heute mit den Leitala werden wir da weitermachen.
إذن قلنا إن كبرياء المخلوق كذب. لماذا؟ لأنه غير مستحق لأنه ضعيف. إنما الكبرياء حق كصفة لله رب العالمين فهو المستحق لذلك جل جلاله. لا يرى هذه الحقيقة إلا أهل الإيمان. يعني أهل الإيمان يرون أن كبرياء المخلوقين كذب. لماذا؟ لأن المؤمن يعرف ربه معرفة صحيحة ويعرف أن كبر المخلوق كذب. لماذا؟ أولا المخلوق غير مستحق لأنه ضعيف. ثانيا كبر المخلوق وظلم المخلوق وتجبر المخلوق مؤقت في هذه الحياة الدنيا. المخلوق يلحقه ويعتريه المرض يلحقه ويعتريه الموت، والحياة قصيرة، الظالم يصدمك قد إيه؟ كم سنة؟ عمرك كله كم سنة؟ خلاص؟ فالظالم المتجبر ده الذي صلت عليك في الدنيا آخرتها إيه؟ في أجل، صح؟ والحياة كما تعلمون الدنيا أمد، والآخرة أبد، فالأمد قليل، عمرنا قصير، خلاص؟ إنما الآخرة أبد، فلا يرى هذه الحقيقة إلا أهل الإيمان. انظر مثلا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، تعرض في بداية الإسلام للتعذيب من أمية بن خلف، هذا المتغطرس المتكبر المتجبر، عذبه ونكل به، لماذا؟ ليترك الإسلام، فكان يجرده من ثيابه وعلى بطحاء مكة المحرقة في وقت الظهيرة يضع الحجر العظيم على صدر بلال ويربطه بالأحبال ويجره على الرمال المحرقة ويأمر السفهاء والصبيان بضربه وإذائه ويقول له يا بلال ستظل هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد. إيه رأيك بقى أمام المشهد العجيب ده؟ هل خاف بلال؟ لا. ليه؟ لأنه يرى كبر أمية كذب ويرى فيه الضعف، فثبت وكان يقول أحد أحد، هي دي مشاهد الجمال والجلال، أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، رب عظيم له جبيني قد سجد، يا أمية افعل بي ما تشاء، فوالله لن تنال مني إلا هذا الجسد، ولكن قلبي فإنه ملك لله. القلب ملك لمين؟ لأن بلالا رأى كذب أمية في كبره، تكذاب. لما قيل لبلال بعد أن أعتق، لماذا كنت تصر على قولك أحد أحد رغم التعذيب والتنكيل؟ قال لأنني رأيت أن هذه الكلمة تغيظ الكافرين فأردت أن أكررها. شفت الثبات؟ إن ده مؤمن، حتى جاء الصديق فاشتراه وأعتقه لوجه الله، فقال عمر سيدنا أعتق سيدنا. فالمؤمن يرى كبرياء المخلوق إيش؟ يراه كذبا. إيه أقصى ما يفعله الظالم بك؟ أن يظهر قدر الله فيك، بس اللي ربنا مقدره هيكون على إيد الظالم ده. ليه؟ يغفر ذنبك ويرفع قدرك ويهلك عدوك. الله. فالمؤمن حقا قلبه مطمئن، وده اللي قاله القرآن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إيه معناها؟ المؤمن الذي عرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله هو أكثر الناس اطمئنانا. لماذا؟ لأن المؤمن يعلم أن الله عز وجل هو الغفور الغفار الرحمن الرحيم، فإن قصر المؤمن في عمل لا يحزن، لأنه يعلم بالتوبة والعودة يغفر الذنب ويبدل إلى حسنة، يبقى القلب إيه؟ يطمئن. الصحابة لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وقال يا رسول الله وقعت في إثم، قبلت امرأة لا تحل لي. الكلام ده كان قبل صلاة العشاء وفي انتظار الإقامة، فأعرض عنه النبي ما أجبهوش، أقيمت الصلاة وصلى بهم النبي العشاء، ثم التفت قال أين السائل؟ فين اللي كان بيسألني قبل الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. قال صليت معنا العشاء؟ قال نعم. قال غفر الله لك، غفر الله لك. وقرأ عليه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أحد الصحابة في المجلس قال يا رسول الله أله خاصة؟ يعني التكريم ده للصحابة ده في خاصة؟ قال لا، بل للناس عامة. شفت اطمئنان القلب يجي منين؟ أنا قصرت، كلنا ذلك الرجل، فبتوب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. خلاص يطمئن القلب ولا لا؟ خلاص ما فيش قنوط من رحمة الله. باب الرحمة إخوة واسع، الله عز وجل له 100 رحمة. سبحانه أنزل لأهل الأرض رحمة واحدة منها يتراحم جميع المخلوقات، لدرجة أن بسبب هذه الرحمة ترفع الدابة حافرها عن وليدها مخافة أن تضره ولا عقل لها. غريزة رحمة. وادخر 99 رحمة لأهل التوحيد في الآخرة. الله أكبر. يبقى ممكن المؤمن يتقلق؟ العربي لما سألوه ستموت قال لهم وبعد؟ قالوا تلقى الله. قال والله ما رأينا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقى؟ هو احنا وجدنا الخير إلا من الله؟ أدي المؤمن يرى نعم الله عليه، إنما الجاحد لا يرى، أعمى القلب. وده بنص القرآن، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب إن عمى مش هيشوف الحق ولا يشوف النعمة، هيشوف إيه؟ السوء فقط. فتجد دايما أهل الإلحاد والكفر بيبصوا لإيه؟ للسوء فقط من نظرهم، ولم يروا النعم، لم يروا النعم في نفسه الداخل والخارج، لم يرى النعمة في شربة ماء يشربها هنيئة، لم يرى النعم في دخول الخلاء وإخراج شربة الماء التي تضر، لم يرى النعم في خروج قطرات العرق اللي بتحمي البدن، لم يرى النعم في بصر يبصر وأذن تسمع ويد تتحرك وقدم تسعى، لم يرى النعم في جريان دم بقدر معلوم داخل البدن يوزع ويقسم الأرزاق بأمر الرزاق. انت بتاكل وبتشرب وبتطحن المعدة وأجهزة شغالة، وبعد كده يستخلص ذلك كله الدم يجري بيه، يوزع هنا كالسيوم وهنا مش عارف ايه، شغل شغل صنعة الخالق جل جلاله. ما شافش النعم دي كلها، ما شافش. ليه؟ لأنه لم يعرف ربه. اللي عرف ربه شايف النعم دي كلها بقى. شايف ايه؟ النعمة. فلما يشوف النعمة يطمئن القلب، خلاص يعلم أن ربه قال ورحمتي سبقت غضبي، خلاص ما يئس من رحمة ربنا. مهما اقترفت من ذنوب أعلم أن ربي غفور، بمجرد بس أن أنا أرجع له وأستغفر وأندم وأبعد عن الذنب واجتهد في العمل الصالح ربي يغفر لي. سبحانه. شوف قاتل 100 نفس، في بعد كده بقى جرمه قاتل 100 نفس، يعني ده مجرم مجرم. النبي حكى لنا قصته، كان ممن كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل هل له من توبة؟ يريد أن يتوب، قتل 99 وعايز يتوب، فدل على رجل راهب. وهي الآفة من الرهبان يا إخوة، الخلل كله من الرهبان، والرهبان في زماننا كسر. يعني راهب يعني عابد بلا علم، ما عندوش علم وبيتكلم في الدين، ودول الكسر في زماننا بقى اللي بيتكلموا في الدين بغير علم، ودول سبب الأزمة والمشكلة. عشان كده دايما بنبه الشباب ما تتكلم في الدين بغير علم، اسكت اسكت، من صمت نجا. لكن لا، ازاي اسكت ازاي؟ يقولوا عليا مش عارف. طب ما انت مش عارف، ما انت مش عارف بتتكلم ليه؟ لماذا تتكلم وانت مش عارف؟ ما تسكت. طيب المهم، دل على راهب قال انه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ قال 99 نفسا، اهو نظر لايه؟ للسوء، ما نظرش للرحمة، نظر بعين واحدة، ما نظرش لعظمة الله، قال لا فقتله. فبنقول دايما الراهب يقتلك رهبنتك ويقتلك جهلك، قتله بسبب ايه؟ الجهل. فكمل بيه 100، تعب وعايز يتوب برضه، هل له من توبة؟ فدل على عالم. هنا بقى القضية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عالم مش أي حد ذهب إليه قال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال العالم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يتوب عليك. الله أكبر، خرج بس كده من عند العالم وعزم على التوبة وسافر للبلد اللي فيها الناس الطيبين دول، في الطريق مات، خلي بالك اهو لسه لم يصلي ولم يصوم، مات، اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا احنا لنقبضه، ملائكة العذاب ما فعل خيرا قتل 100 نفس، اختلف. فأرسل الله ملكا يحكم، قال مهلا قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها. يعني إذا كان قريب للبلدة الطيبة يموت على الإسلام ويغفر له، إذا كان قريب من بلدة السوء اللي كان بيقتل فيها دي يبقى من أهلها، تقبضه ملائكة العذاب. فقاسوا بين البلدتين فوجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية للحديث قال الله تعالى لهذه الأرض أنت قاربي ولهذه الأرض أنت بعدي، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الطيبة فقبضته ملائكة الرحمة. بالله عليك يا مؤمن يلي عرفت ربك بهذه الصفات، ممكن قلبك يبقى في حيرة وتعب؟ والله أبدا، والله أبدا. ده شوف يا إخوة الرحمة، النبي يقول لنا إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر، يعني توضى، وصلى ركعتين وسأل الله مغفرة الذنب غفر الله له. ما تصلوا على النبي، اوعى تقنط من رحمة ربنا مهما تعمل، مهما تعمل كن رجاعا، ارجع وتوب، عصيت ربنا في المكان ده قم بسرعة اندم وتوضى وصلي ركعتين في المكان ده قول يا رب اغفر لي الذنب ده، يغفره لك لأنه غني. والله والكبيرة توب، بضوابط التوبة تغفر لك الكبيرة وتبدل لحسنة. الله أكبر. والله شوف حديث النبي، حديث أبي ذر في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من مات من أمتك وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. أبو ذر قاعد بجوار النبي، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، النبي قال وإن زنى وإن سرق، يا أبا ذر كررها ثانية، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يا أبا ذر، كررها في الثالث، وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. تصلوا على النبي. ده يخوف في حديث النبي قال لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وفي رواية شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. ما تصلوا عليه. فمهما اقترفت طب بسرعة، اندم، ابعد عن الذنب، استغفر، حقق العمل الصالح بقى، ربنا يغفر لك. إذا كان الكبيرة متعلقة بحق العباد رد الحق لأصحابه، لأنه يقتص منك يوم القيامة، ودي لابد فيها من قصاص، فرجع الحق في الدنيا قبل الآخرة، ربنا يتوب عليك. فده معنى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى دي باب المقصر خلاص مطمئن انه لو تاب ربنا يتوب عليه ويغفر له، ادي واحد. اتنين، الرزق عندي ضيق شويه وتعبت قوي، انا مرتاح قوي لاني اعلم ان الرزاق هو الله، فان ضيق يبقى خير وان وسع يبقى خير، لان قضاء ربنا كله خير. ان اعطاني بشكر، وإن قلل علي كده بصبر وقلبي مطمئن. وده اللي قاله النبي، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لأني أعلم أن الرزاق هو الله، مدام ده ما جاليش يبقى ده مش رزقي، خلاص ما زعلش بقى، مش بتاعي، مش مقدر ليا، ده رزق غيري، ما زعلش، أنا مطمئن. إيه كمان؟ مظلوم ظلمني ظالم وتجبر عليه متجبر، أنا أعلم أن الجبار الحق هو من؟ الله. سيجبر كسري ويرد مظلمتي ويقتص من ظالمي فيطمئن قلبي. مش لازم، لو ما كانش في الدنيا في الآخرة هاخد حق كاملا غير منكوس. والله الظالم يوم القيامة هيحشر في صورة الذر النمل، يطأه العباد بأقدامهم في ساعة العرض عشان يشفي صدور المظلومين، وبعد كده نقتص منه، رد المظلمة لصاحبها بقى، تاخد انت من الحسنات، لسه ليك حق، اديله من سيئاتك ويدخل النار والعياذ بالله رب العالمين. حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، أو ظلمه. طب النتيجة إيه يا رب؟ فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالمظلوم يطمئن، ربه هو العدل، هو الجبار الذي ينتقم له من ظالمه ويقتص له في الدنيا قبل الآخرة، فلذلك يطمئن القلب. أدي مفهوم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأن أنا عرفت ربي معرفة صحيحة فخلاص اطمئن القلب. فهذا لا يعرفه إلا أهل الإيمان. نعم.
Liebe Geschwister, wir haben im vergangenen Unterricht erwähnt, dass die Erhabenheit, das ist eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass Allah azza wa jalla derjenige ist, der vollkommen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der fehlerfrei ist. Und wir sehen in den Biografien der Menschen, der rechtschaffenden Menschen, wie sie mit Menschen umgegangen sind, welche sie ungerecht behandelt haben. Denn wenn wir sagen, derjenige, der erhaben ist, beziehungsweise derjenige, der vollkommen ist, Allah subhanahu wa ta'ala ist, so sollte man auch erwähnen, dass es viele Menschen gibt, die sich diese Eigenschaft versuchen anzueignen. Dass sie von sich auf selbst denken, dass sie erhaben sind, dass sie hochmütig sind gegenüber den Menschen, dass sie mit den Menschen hochmütig verfahren, dass sie die Menschen ungerecht behandeln, dass sie den Menschen Unrecht antun und so weiter und so fort. Lasst uns anschauen, wie der Muslim mit solchen Menschen verfahren sollte. Wie der Muslim mit solchen Menschen verfahren sollte. Der Muslim bzw. der Gläubige ist derjenige, der fest in seinem Herzen verankert hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Vollkommene ist. Und dass die Vollkommenheit nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Und dass diese Vollkommenheit keinem menschlichen Wesen gebührt. Deswegen, wenn wir sehen in der Biografie von Bilal, radiallahu anhu, der als Gebetsrufer sozusagen bekannt worden ist im Islam, wie man mit ihm verfuhr, bevor er in die Religion des Islam eingetreten ist, war er ein Gefangener, ein Sklave sozusagen. Und er hat in dieser Zeit die Religion des Islam angenommen. Und dann hat ihn Umayyah, sein Herr, in Anführungszeichen, sein Herr, sein Besitzer damals, hat ihn ordentlich gefoltert, so dass sie ihn in der Wüste angespannt haben und einen Felsen auf seinen Brustkorb gelegt haben und so weiter und so fort, um ihn zu foltern und ihm zu sagen, wir machen so lange weiter, bis du die Religion von Muhammad verlässt. Und Bilal radiallahu anhu hat immer wieder den Monotheismus bestätigt, indem er immer wieder gesagt hat, keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah. Nur einer, nur einer. Und er sagt ihm am Ende dieser Aussage, sagt ihm, ja Umayyah, du kannst vielleicht meinen Körper schänden oder du kannst meinen Körper haben, aber mein Herz gebührt einzig und allein nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und bei dieser Aussage, liebe Geschwister, sehen wir, wie das Herz des Muslim ticken sollte. Wir sehen jetzt hier als Beispiel Bilal radiallahu anhu und niemand von uns macht dasselbe durch. Aber um es nur als Beispiel zu erwähnen, Bilal radiallahu anhu, der hier gefoltert wird in der prallsten Hitze, wo in der Wüste, und in einem Zustand ist, der fast nicht schlimmer sein könnte. Und er bezeugt, dass es nur eine anbetungswürdige Gottheit gibt. Und er ist sich gleichzeitig bewusst und er macht es seinem Gegenüber gleichzeitig bewusst, indem er ihm sagt, du kannst nur meinen Körper haben. Damit will er ihm sagen, du kannst den hier, kannst du vielleicht foltern und wehtun und Schmerzen zufügen und Leid zufügen, aber mein Herz gebührt einzig und allein wem? Gebührt einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, diejenigen, die glauben und ihre Herzen Ruhe finden im Gedenken Allahs. Wahrlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt uns hier diejenigen, die glauben und ihre Herzen Ruhe finden im was? Im Gedenken Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt es uns nicht nur als Informationen, sondern bestätigt es, indem er sagt, und wahrlich im Herzen, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Das heißt, wenn du zu denjenigen gehörst, die ein Herz haben, welches nur mit Allah subhanahu wa ta'ala in Verbindung steht, dann wird dir bewusst, dass all das hier vorübergeht. Egal, was man dir antut, egal, was dir passiert, es geht vorüber. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich auch bewusst werden, dass der Zustand, den wir durchleben, dass es eine kurze Phase ist. Wie lange lebst du? Wie lange lebst du? Du hast keine Garantie. Es kann sein, dass du morgen nicht mehr unter uns weilst. Aber wie lange ist die Lebenserwartung oder die durchschnittliche Lebenserwartung? Lass es 60, lass es 70, 80 Jahre sein. Diese Zeit geht vorüber. Diese Zeit geht vorüber. Deswegen diese kurze Zeit, die man hat in der Dunja, liebe Geschwister, sollte man sich verinnerlichen. Wenn ich jetzt weiß, wahrlich, oder diejenigen, die glauben und ihre Herzen Ruhe finden im Gedenken Allahs, wahrlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe, sollte ich mich anstrengen, dass mein Herz auch ein solches Herz ist. Dass mein Herz auch ein Herz ist, wie es Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers beschreibt, dass ich auch ein Herz habe, wie es dem Gläubigen gebührt, ein Herz zu haben. Deswegen, wenn wir uns sehen, beispielsweise die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist an jeden gerichtet, der sündigt, und jeder von uns sündigt, aber an jeden gerichtet, der sündigt und dann zweifelt an der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Es kommt eine Person kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt ihm, O Gesandter Allahs, ich habe eine Frau geküsst, bei der es mir nicht erlaubt ist, sie zu küssen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam schwieg darüber. Und er kam zu ihm kurz vor dem Isha-Gebet. Und er sagte ihm, ich habe eine Frau geküsst, bei der es mir nicht gebührt, dass ich sie küsse. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam schwieg darüber. Und sie haben gemeinsam das Isha-Gebet verrichtet. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Gebet gesagt, wo ist der Fragende, der mich gefragt hat? Und dann hat er gesagt, hier bin ich, O Rasulullah. Hat er gesagt, hast du das Isha-Gebet mit uns verrichtet? Hat er gesagt, ja. Dann hat er gesagt, dir wurde vergeben. Weiterhin, liebe Geschwister, sehen wir verschiedene andere Dinge. Subhanallah, die Barmherzigkeit, nicht nur, dass Allah Azza wa Jal vergeben ist, sondern auch die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal. Wenn wir uns die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala anschauen, und wie wir erwähnt haben, das geht an jeden, der sündigt, aber dann zweifelt an der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Barmherzigkeit, die wir sehen, wie eine Mutter mit ihrem Kind umgeht,
wie man miteinander, wie die Menschen miteinander umgehen, wie das Tier mit dem anderen Tier umgeht, wie das, ja, wie die Mutter von welcher Tierart auch immer mit ihrem Säugling, mit ihrem Kind umgeht, mit ihrem Neugeborenen umgeht. Dann diese Barmherzigkeit komplett, die du wahrnehmen kannst, ist ein Teil von 100. Du kannst sozusagen 1%. Warum? Weil es heißt, wie ich wisse, die Barmherzigkeit Allahs Azzawajal wurde in 100 geteilt und eine davon hat Allah subhanahu wa ta'ala die Dunya gegeben und 99 hat er sich aufgehoben bei sich. Das heißt, wenn ich diese Aussage höre, dann wird mir bewusst, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Barmherzige, so bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala um seine Barmherzigkeit. Ein Sahabi, es wurde zu einem Sahabi gesagt, wahrlich, du wirst sterben. Und dann hat er gesagt, ja, und dann? Hat er gesagt, dann wirst du Allah treffen. Und dann hat er gesagt, warum soll ich mich vor dem Treffen mit Allah, warum soll ich ängstlich davor sein? Ich habe nur Gutes von Allah gesehen. Und das sollten wir uns auch jedes Mal sagen, liebe Geschwister. Der Muslim sollte ein gesundes Gleichgewicht haben zwischen der Furcht vor Allah, aber auch die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er hat gesagt, und warum soll ich ängstlich davor sein, Allah zu treffen? Ich habe nur Gutes von ihm gesehen. Und das sind diese Gaben, die wir haben. Ja, diese Gaben, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, und in euch selbst wollt ihr es denn etwa nicht sehen. Und wenn man sich die Menschen generell als ein Geschöpf anschaut, wie der Mensch erschaffen ist, da müssten Mediziner ewig drüber reden, wie der Mensch generell erschaffen ist, liebe Geschwister, wie perfekt der Körper funktioniert. Hat man sich jemals Gedanken gemacht, wenn du einen Schluck Wasser zu dir nimmst oder ein Getränk und du hast Probleme beim Urin lassen? Hat man sich jemals Gedanken darüber gemacht? Oder du hast Probleme bei Dingen, die uns alltäglich erscheinen. Wir sehen diese Gaben als alltäglich und wir sehen diese Gaben als etwas Natürliches. Dass du einatmest, dass du ausatmest, dass du trinkst, dass du Wasser hast. Es ist selbstverständlich, dass du urinieren gehst, dass du dieses Wasser wieder ablässt. All diese Dinge sehen wir als selbstverständliche Eigenschaften, die uns gebühren, die uns zustehen. Aber der Mensch muss sich vor Augen halten, dass das Eigenschaften sind, bei denen Allah subhanahu wa ta'ala dir dazu dir geholfen hat, dass du diese Gaben bekommst. Deswegen sollten wir uns das immer und immer und immer wieder vor Augen halten, liebe Geschwister. Und jeder von uns kennt die Geschichte von demjenigen, der 99 Menschen umgebracht hat. Es wird überliefert, dass eine Person, Qasais Israel, Geschichten in der Zeit, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es in seiner Aussage sozusagen bekräftigt. Derjenige, der 99 Menschen umgebracht hat. Und dann ging er zu einem Diener. Und mit diesem Diener ist der Diener gemeint, der sich speziell nur auf das Dienen, wie wenn du in der heutigen Zeit beispielsweise sagen würdest, Mönch oder ähnliches. Ja, aber ich will es nicht damit vergleichen, sondern er ging zu einem Diener, welcher nur mit der Ibadah beschäftigt ist. Und das zeigt uns die Gefahr, wenn man nur mit der Ibadah beschäftigt ist, aber selbst kein Wissen hat. Deswegen, derjenige ist zu diesem Diener gegangen, der immer nur mit der Ibadah beschäftigt ist, aber kein Wissen hat. Und hat ihm gesagt, ich habe 99 Menschen umgebracht. Steht mir eine Tauba zu? Und dann hat er ihm gesagt, du hast 99 Menschen umgebracht. Ja, wenn wir jetzt sagen würden, ist das der Ernst? Was für eine Tauba, von welcher Tauba sprichst du? Was hat er gemacht? Hat ihn auch noch umgebracht. Wie viel hat er dann getötet? Hat 100 Personen getötet. Und dann ging er zu einem Alim. Und das ist der Unterschied. Dann ging er zu einem Gelehrten, zu jemandem, der Wissen hat. Und hat ihm gesagt, das und das ist mir widerfahren. Gebührt mir eine Tauba. Und dann hat er ihm gesagt, und warum sollte dir keine Tauba gebühren? Warum sollte dir keine Tauba zustehen? Geh in diesen Ort, ja, und da würdest du rechtschaffene Menschen vorfinden und bete mit ihnen, gib dich mit denen in der Ibadah und Allah wird dir vergeben. Dann hat er sich auf diesen Weg gemacht und ist auf diesem Weg verstorben. Und die Engel, liebe Geschwister, manche der Engel haben gesagt, er hat diese Läuterung seiner Nefs hat bei ihm stattgefunden, er wollte sich bessern, er wollte Tauba machen. Und die anderen Engel, die für die Bestrafung zuständig sind, haben gesagt, er hat noch nie eine gute Tat vollzogen. Und dann kam der Befehl Allah subhanahu wa ta'ala, dass er guckt, in welcher Ortschaft er sich näher befindet. Und dann war es so, dass er sich mit einer Spannweite dem Ort der rechtschaffenden Menschen näher war. Und dann wurde ihm vergeben. Und einer anderen Überlieferung heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Ortschaft, in dem diese rechtschaffenden Menschen, dass er ihr befiehlt hat, sich zu nähern, damit dieser Mensch zu denjenigen gehört, die die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Deswegen sollte man sich dieser Sache bewusst werden, liebe Geschwister, die Barmherzigkeit Allahs ist gewaltig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer auch immer sündigt und er steht auf und er nimmt Wudu und er betet zwei Gebetseinheiten und er bittet Allah um Vergebung, dann wird ihm vergeben. Wer auch immer sündigt und er nimmt seine Gebetswaschung und er betet zwei Rakat und er bittet Allah um Vergebung, dann wird ihm vergeben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Jibril alaihi salam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihm gesagt, ja Muhammad, wer auch immer von deiner Umma den Tawhid, yani das Glaubensbekenntnis bezeugt, der wird ins Paradies eingehen. Und es war ein Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der hat ihm gesagt, Abu Dharr hat ihm gesagt, o Gesandter Allahs, auch wenn er Zina vollzogen hat, yani außerirdischen Geschlechtsverkehr, und er hat geklaut, dann hat er ihm gesagt, auch wenn er das gemacht hat. Und er hat die Frage bekräftigt, und jemand hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, auch wenn er das vollzogen hat, dann wird ihm vergeben. Das heißt, man sollte diese Sünden, die man praktiziert, man sollte sich bewusst werden, dass diese Sünden jemanden haben, der sie vergibt. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte die Tauba vollziehen. Man sollte die Tauba praktizieren. Man sollte diese Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala, dieses Bereuen der Sünden. Und man sollte, wenn diese von den Grundzügen der Tauba gehört unter anderem, dass man sie, diese Sünde bereut, dass man sie verabscheut, dass man sie nicht mehr praktiziert. Und wenn es ein Anrecht der Menschen ist, irgendein Anrecht der Menschen, du hast von jemandem sein Hak genommen sozusagen, indem du ihm wehgetan hast oder indem du was von ihm genommen hast oder indem du etwas von ihm hast, was dir eigentlich nicht zusteht, dass du diesen Leuten ihr Anrecht wieder zurückgibst und dann wird dir Allah azawajal deine Sünden vergeben. Deswegen, wir haben das jetzt erwähnt, einfach nur als Kapitel, das haben wir ein bisschen weiter ausgeholt. Diejenigen, die glauben und ihre Herzen Ruhe finden im Gedenken Allahs, weil ich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Wir haben gesagt, dass die Vollkommenheit und Erhabenheit einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala gebührt und diese Vergebung fällt unter diese Erhabenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla ist derjenige, der mir vergibt und das ist das, was wir erwähnt haben. Das heißt, wenn ich jetzt all das gehört habe und Allah ist derjenige, der mir vergibt, dann findet mein Herz Ruhe. Ich sage nicht, dann finde dein Herz Ruhe, während du die Sünde praktizierst. Nein, dann hast du etwas falsch verstanden. Aber dann finde dein Herz Ruhe, wenn du diese Sünde gemacht hast und du kehrst zu Allah zurück und du bereust, dein Herz wird Ruhe finden, weil du weißt, diese Sünde hat jemanden, der sie vergeben wird. Und genauso, wenn es um die Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala geht, yani al-Arzaq, die Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala ist geteilt. Jedem das, was ihm zusteht in dieser Dunya. Jedem das, was ihm zusteht. Wenn du jetzt in deiner Versorgung, sei es jetzt finanzielle Nöte oder wie auch immer, dass du da ein gewisses Minus verspürst, dass du in der Hinsicht ein gewisses Bedürfnis hast, was nicht gestillt wird, ja, du hast ein Verlangen nach etwas, was materiell oder was finanziell oder wie auch immer ist, und es wird nicht gestillt, dann sei ebenfalls auch hier zu denjenigen, deren Herzen Ruhe finden. Warum? Weil du weißt, dass die Versorgung für Allah, von Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben ist. Lange bevor du geboren wurdest, ist aufgeschrieben, wie gut es dir gehen wird, was du bekommen wirst, was du nicht bekommen wirst. Und der Muslim, liebe Geschwister, was das angeht, sollten wir auch hier ein richtiges Verständnis hervorrufen. Diese Versorgung, dass du Allah subhanahu wa ta'ala um etwas bittest, wenn du das nicht unbedingt bekommst, ist das auch ein Zeichen einer Barmherzigkeit Allahs azza wa jalla, weil du weißt nicht, wie es dir widerfahren würde, wenn du sie wirklich bekommen würdest. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ajaban, yani bemerkenswert ist der Zustand des Gläubigen und dies gebührt nur dem Gläubigen. Wenn ihm etwas Gutes widerfährt, dann ist er dankbar. Und wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, dann ist er geduldig. Das heißt, in jeglicher Hinsicht ist der Mu'min derjenige, der einen guten Zustand hat. Sein Zustand findet Ruhe, sein Herz findet Ruhe, weil er weiß, das, was ich habe, kommt von Allah. Und das, was ich nicht habe, ist eine Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch sollte derjenige sein Herz Ruhe finden, dem Ungerechtigkeit widerfahren worden ist, dem etwas Ungerechtes widerfahren ist, dass jemand ihn ungerecht behandelt hat. Warum? Weil er sich bewusst wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der diese Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Dass er sich bewusst ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der diesen Ungerechten zur Rechenschaft ziehen wird. Deswegen dieser Hadith Muflis, derjenige, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Sahaba fragt, wisst ihr, wer der Muflis ist? Und das wird oftmals als Verlierer übersetzt, was aber nicht eine korrekte Übersetzung wäre. Vielmehr derjenige, der nichts hat oder derjenige, wenn er etwas hat, dass er spielerisch damit umgeht, ja? der pleite ist sozusagen, obwohl er vorher sozusagen etwas hatte. So haben die Sahaba gesagt, derjenige, der weder ein Dinar noch ein Dirham hat, derjenige, der kein Finanzielles hat. Und dann hat ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich, der Muflis ist derjenige, der am jüngsten Tag kommt mit Bergen von Hasanat, aber er hat über den gelästert und hat von dem sein Haar genommen und er hat von dem und dem und dem. Und deswegen wird Allah subhanahu wa ta'ala von diesen Taten nehmen, beziehungsweise demjenigen, dem ungerecht angetan worden ist, der wird von seinen Taten sozusagen nehmen. Und wenn diese guten Taten von ihm vorüber sind, dann wird er von seinen schlechten abgeben. Deswegen sollte man sich dessen bewusst sein, liebe Geschwister, derjenige, der am jüngsten Tag kommt und der hat Berge von Hasanat und diese werden dem Erdboden gleich gemacht, weil er jedem sein Anrecht zurückgeben muss. Und genauso auch derjenige, dem Unrecht angetan worden ist, der wird sein Anrecht spätestens bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und auch derjenige hier, wie wir gesagt haben, sollte der Muslim ein Herz haben, welches Ruhe findet bei Allah azza wa jall, weil ich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe.
أختم اللقاء بنصيحة أبذلها لنفسي ولأحبابي ذكرت بها إخوانكم في مسجد دلينجن بعد صلاة العصر ولأهمية الباب أكررها عندكم وخاصة اليوم 16 من رمضان ودخلنا قبيل الغروب يعني دخلنا على ليلة 17 من رمضان ما هي إلا أيام قليلة ونستقبل العشر الأواخر من رمضان ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وطوى فرشه وأيقظ أهله وكان يجاور في العشر الأواخر من رمضان أي يعتكف التماسا لليلة القدر التماسا لليلة القدر فأنصح لنفسي وأحبابي بالاجتهاد فيما بقي من رمضان وخاصة في العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر وعندما نقول التماسا لليلة القدر يكون بالعبادة والطاعة مش بالأكل والشرب كنت لسه بنبي على الإخوة يجي بعض المساجد في الغرب خاصة يأخذون بقول بعض المجتهدين في أن الليلة ليلة 27 من رمضان فيعملوا حفلات في الليلة دي ويعملوا طعام ضيعوا الليلة على الأمة وابتدعوا في دين الله دي ليلة صلاة وعبادة مش ليلة أكل وشرب تجد واحد يعمل لك وليمة فين في الليلة دي خلاص كده ليلة 27 امتى بقى الوليمة الساعة 12 بالليل الساعة 11 في ذروة القيام والتهجد فيشغل الناس على العبادة بالأكل والشرب اللي يشارك في ده ابتدع واللي يعمل ده آسم لماذا؟ لأن النبي حثنا على قيام الليلة قال من قام ليلة القدر ما قالش من أكل ودعا الناس على الطعام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ودي ليلة مرجوة على قول كثير من العلماء نحن لا نقطع أنها هي لكن مرجوة طب كيف تضيع الليلة على الناس بالطعام إن كنت صادقا في فعل الخير اجعله فطورا للصائمين جيب مع غروب الشمس فطور للصائمين لا يفطروا أو اجعله سحورا قبيل الفجر لكن لا تضيع الليلة على المسلمين في أكل وشرب ويوزعوا الشاي والحلوى خلاص ما بقتش ليلة ضيعت الليلة على الناس وبعضهم يعمل فيها مسابقات وتوزيع جوائز ضيع الليلة على الناس نقول لك لا دي ليالي اجتهاد في الطاعة والعبادة مش ليالي أكل وشرب ولهو وعبث انتبهوا لهذا ودي مسألة مهمة دقيقة جدا يغفل عنها البعض ثانيا العشر الأواخر للدعاء والاستغفار انظر إلى أمنا عائشة تقول قلت يا رسول الله لو أدركتني ليلة القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يبقى دي ليالي إيه دعاء إيه كمان التماس ليلة القدر مش في عبادة القيام والدعاء والاستغفار فقط لا في عبادات أخرى كثيرة جدا يغفل عنها الناس منها بر الوالدين فالتمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر ببر الوالدين، منها الصدقة. فالتمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر بالصدقات والإنفاق وإفطار الصائمين، منها حسن الجوار. فالتمسوا ليلة القدر بحسن الجوار ولا تزعجوا جيرانكم، منها صلة الأرحام. فالتمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر بصلة الرحم، منها التوسعة على الفقراء. العيد داخل وفي بلادنا ناس فقراء، صح؟ التمس بقى ليلة القدر بكسوة عار، بطعمة فقير، بنفقة على أرملة، بكفالة يتيم. ده اللي بيلتمس ليلة القدر. مش يجي لك على زكاة الفطر يقول لك ما ينفعش أطلع حمال، أصل الناس محتاجين للمال. سبحان الله، الآن اللي هي صدقة في العام مرة في رمضان، الله، هو الفقير فقير في آخر رمضان فقط ولا طول السنة؟ غفلت عنه طول السنة من زكاتك ونفقاتك وصدقاتك، جاي عند الزكاة المنوط بها الطعام عايز تحولها. انت أمرك عجيب يا أخي، أمرك عجيب يا أخي. إن كنت فعلا بتحب مصلحة الفقير نقول لك زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام، والعشر يورو بلغة الغرب يطلعوا طعام، طلع جنبها 50 يورو من مالك صدقة لمصلحة الفقير. مال إذا كنت فعلا عايز مصلحة الفقير، أنت مش عايز تطلع العبادة كما جاء بها محمد بن عبد الله رسول الله، دي المشكلة، عايز تطلعها الهوى، نقول لك لا، ابعد عن صدقة الفطر، خليها طعام كما جاء بها محمد بن عبد الله وكما فعل أصحابه ومن جاء من بعدهم. ومصلحة الفقير بتهمك قوي، طلع يا سيدي 100 يورو، ما انت بتروح تجيب بها عصير وزفت وأين كوفن، صح؟ استغنى مرة أسبوع عن الأين كوفن، خليها للفقير. الميت يورو الخضرة دي طلعها للفقير اللي انت عارف مصلحته ده ومهمك قوي، صح؟ مش همك، طلع له 100 يورو لله، صح؟ وخلي الفطرة لوحدها، خليها طعام، والناس أحوج للطعام والله الآن من المال. كنت لسه بقول لأخي عبد الكريم في الطريق، بعضهم في بلادنا تديله زكاة الفطر مالا ياخدها يقعد بيها على القهوة، أو والله العظيم، وأهله مش لاقين الطعام في البيت يشرب بيها دخان، ولا يخبر أولاده أن عنده جات له زكاة ويجيب لهم الطعام. يبقى أنت زكيت، لكن لو جبتها طعام وحطيته في البيت، لو ما فيش مال المرأة هتعمل إيه؟ تطبخ للأولاد يأكلوا، تغديهم وتعشيهم، في طعام في البيت. لذا جاء المشرع بهذا المنهج، صاعا من طعام، وقال النبي كده مناطها طعمة للمسكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث. سماها إيه؟ طعمة. أو والله طعمة. ولم يجيز المال إلا عند الاضطرار كقول أبي حنيفة، وأنا ضربت مثال للاضطرار في زماننا نعيش ده، في بعض البلاد الآن محاصرة، صح؟ ما بيدخل لهاش الايه؟ الطعام ولا الدواء. وأنا عايز أزكي، أنا داخل في البلاد أعمل إيه؟ يبقى أطلع مال، ما فيش طعام. وأنا عايز أدي الفريضة أطلع حقيبة الآن، فيش غير المال الآن، أنا مضطر الآن، صح؟ هجيب لهم طعام منين وأنا في بلد محاصرة، صح؟ في بلاد الشام مش كان فيه مدن محاصرة؟ كانوا بيأكلوا أوراق الشجر ولا لا؟ ما بيدخل لهمش طعام، حتى الدواء ما بيدخلش، صح ولا غلط؟ انتوا معايا ولا ايه؟ طيب الحمد لله. فدول اللي يطلعوا ايه؟ الزكاة مال. إنما اللي في ساعة يطلع مال ليه؟ ما عندك زكاة مال وعندك صدقات، سيب الفطرة ايه؟ طعمة. مام اسمها طعمة. فنلتمس ليلة القدر بالنفقة على الفقراء من الصدقات. طلع ورقة بقى البنفسجي دي بقى مرة لله، أم 500، شيلونا بنفسجي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عندك أوراق متعددة في اليورو، صح يا شيخ حسام؟ في واحدة بنفسجي ب 500، وواحدة صفرة ب 200، وواحدة خضرة ب 100،
وواحدة برتقاني ب50 صح؟ طلع انت البنفسجي انت بتحب مين في دول صح؟ طلع اللي بتحبه عشان تنال البر. لغها؟ لسه 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 شوية لسه ما اتلغيتش. طلعها يا سيدي 5 خبز. فاللي بيراعي مصلحة الفقير ربنا بيبارك له والله ربنا بيزيده لئن شكرتم لأزيدنكم والله هتجدها بركة في صحتك هتجدها بركة في زوجتك هتجدها صلاحا في ولدك. احنا مشكلتنا نحسبها بس بالايه باليورو لا ده جزء هتجد حاجات حلوة كتير. اذا احسنوا التماس ليلة القدر مش في صلاة قيام ليل فقط العبادات كثيرة جدا اغتنموا كل الايام في ساعة العبادات والاكثار من الطاعات ولا تغفلوا عن الدعاء بالعتق من النار ده ربنا له في كل ليلة من رمضان عتقاء فاحمدوا الله على ما فعلتم من إحسان فيما مضى واستغفروا الله على ما فعلتم من تقصير واستعدوا لما هو قابل من أيام طيبات مباركات اغتنموها في الطاعات. أسأل الله تعالى أن يقبلني وإياكم ونكتفي بهذا القدر وأترك المقام للمترجم ليترجم. طب أنا آسف بس معلش قبل ما يترجم عشان برضو الأخوات ما يزعلوش مننا لأن في أخت أحيانا بيجي لها الحيض في الأيام العشرة دول صح فبتقول لك يا شيخ طب وأنا هتحرم مش هتتحرم والله من القدر. الحائض تغتنم ليلة القدر بجميع العبادات المذكورة إلا الصلاة. صل الرحم هتلتمس ليلة القدر. أطعم الجائع هتلتمس ليلة القدر. ادعي استغفري اقرأ القرآن من صدرك اقرأ القرآن من هاتفك. وعلى قول أحد كثير من العلماء يجوز لك أن تحمل المصحف كمان لأن الوارد في المنع ضعيف. فاجتهدي في العبادات والطاعات فلن تحرم ليلة القدر خلاص كده. وإن جاءت مصلى النساء واستمعت للقنوت في الدعاء وأمنت لها ذلك إن جاءت المسجد لسماع العلم في مصلى الأخوات لها ذلك مدام متحفظة كويس على الراجح من أقوال العلماء. إذن نقول للأخت لا تحزني إن جاءتك الحيضة فهذا أمر كتبه الله على بنات آدم ولا تسألي عن ذلك بل بالعكس ده تخفيف ورحمة لك واغتنم في بقية العبادات.
Wie wir erwähnt haben, und damit schließen wir dann inshallah auch den heutigen Vortrag ab. Wir haben jetzt, liebe Geschwister, die Hälfte des Monats Ramadan haben wir jetzt hinter uns und es kommt die nächste Hälfte auf uns zu. In wenigen Tagen erreicht man die letzten 10 Nächte des Monats Ramadan. Und diese letzten 10 Nächte, liebe Geschwister, ist bekannt, welche Vorzüge sie mit sich bringen. Bei diesen letzten 10 Nächten, liebe Geschwister, ist es bei jedem bekannt, welchen gewaltigen Vorzug diese Nächte mit sich bringen. Deswegen sollte der Muslim, und das ist, liebe Geschwister, ein Rat an den Sprecher, bevor es am Zuhörer gelangt. Niemand von uns weiß, ob er den nächsten Ramadan wieder erleben wird. Niemand von uns hat diese Garantie. Niemand von uns weiß, wann seine Atmung, an der der Mensch eigentlich hängt, wann diese vorüber ist. Deswegen sollte man sich bewusst sein und diese letzten 10 Nächte, yani explizit diese Nächte versuchen auszunutzen. Es wird überliefert, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als die letzten 10 Nächte von Ramadan anbrachen, dass er seinen Schlafplatz geräumt hat, dass er seine Angehörigen geweckt hat, dass er diese mit der Ibadah vollzogen hat, dass er sich zurückgezogen hat in die Moschee, dass er den I'tikaf praktiziert hat und so weiter und so fort. Liebe Geschwister, davon sollten und müssten wir uns als Muslime auch eine Scheibe abschneiden. Diese letzten 10 Nächte, und die sollte man so praktizieren, wie sie gemäß der Methodologie des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind. Nicht, wie sie heute oft praktiziert werden, dass man sagt, in der 27. Nacht von Ramadan, weil es eine Aussage gibt, dass das Laylat al-Qadr sein könnte, aber es ist nicht die einzige Aussage in der Hinsicht, aber dass sie speziell an dieser Nacht hingehen und sagen, mitten in der Nacht trifft man sich und man lädt seine Freunde ein oder Bekannte oder wir machen gemeinsames Essen in der Moschee und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer Laylat al-Qadr verbringt, er benutzt hier das Wort stehend, damit ist natürlich das Gebet gemeint unter anderem, ja, dem wird vergeben, was an seinen Gewalt, an seinen vergangenen Sünden werden ihm vergeben. Das heißt, wer unbedingt möchte, in diesen Nächten Gutes zu vollziehen und die Menschen zu speisen, der kann das zum Fastenbrechen machen Oder der kann das zum Essen kurz vor dem Morgensgebet machen, dass die Leute ihre Morgensmahlzeit zu sich nehmen, bevor der nächste Fastentag anbricht. Hier sollte man ein gesundes Verständnis diesbezüglich haben. Diese Nächte, liebe Geschwister, diese letzten 10 Nächte, sind nicht Nächte, die explizit beschrieben sind, Nächte der Freude und des Spiels und des Lachens und des Zeitvertreibs und so weiter und so fort. Nein, das sind Nächte, liebe Geschwister, die man ausnutzen sollte. Niemand von uns weiß, in welcher Nacht Laylatul Qadr ist, deswegen sucht sie in den letzten 10 Nächten. Und da sollte man versuchen, sich anzustrengen in der Hinsicht. Da sollte man versuchen, sich anzustrengen, liebe Geschwister, dass man versucht, diese Tage zu nutzen. Was ist das für eine gewaltige Gabe? Subhanallah, du hast eine Nacht, die letzten 10 Nächte, und darin ist vielleicht eine Nacht, die dir deine gesamten Sünden vergeben. Darin ist vielleicht eine Nacht, die dir deine gesamten Sünden vergibt. Wie sehr sollte sich der Mensch anstrengen, um diese Nacht zu erlangen? Manch andere, subhanallah, wenn man sich vor Augen hält, wie die Nacht, wenn diese Nacht über einen längeren Zeitraum wäre, sagen rechtschaffene Menschen, ich würde sie das ganze Jahr übersuchen, wenn ich wüsste, sie wäre einmal im Jahr. Wie ist es dann erst, wenn sie in den letzten 10 Nächten ist? Und deswegen sollte der Muslim sich in dieser Hinsicht anstrengen. Man sollte wissen, diese Nacht der Bestimmung ist nicht nur, dass man sie verbringt mit dem Gebet, sondern dass man sie verbringt mit jeder möglichen guten Tat, wie man sie machen kann. Wenn du die Möglichkeit hast, natürlich, das Gebet, das ist jetzt ausgeschlossen, das sollst du, auf jeden Fall. Aber wenn du die Möglichkeit hast, zu spenden, dann mach das. Wenn du die Möglichkeit hast, jemanden zu speisen, dann mach das. Wenn du die Möglichkeit hast, und diese Möglichkeit muss dir gegeben sein, deine Verwandtschaftsbande zu pflegen, dann mach das. Den Kontakt mit deiner Familie, mit deinem Nachbarn, mit deinen Angehörigen zu pflegen, dann mach das. Zu spenden auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht geizig sein, liebe Geschwister. Wir sehen das oft, dass die Muslime, was das Spenden angeht, dass man geizig wird. Ja, beispielsweise Zakat al-Fitr, wir sagen, es sind 10 Euro, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Sunna, belegt uns, dass es außer einer Aussage bei der hanafitischen Rechtsschule, aber generell, und das sagen die Mehrheit der Gelehrten, die Sunna belegt uns, dass diese Zakat al-Fitr von 10 Euro, dass sie als Speise rausgehen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie ist eine Tu'ma, sie ist eine Speisung für den Armen. Und dann kommt, genau dann, kommt der so Großzügige und sagt, ich möchte es aber als eine Spende, als eine Geldspende rausgeben. Die Leute brauchen Geld. Ja, und hier sieht man, das ist oftmals, ich will nicht sagen erlogen, aber das ist oftmals etwas vorgeheuchelt. Sie selbst etwas vorgemacht, dieses geheuchelte Verhalten, weil man ausgerechnet hier bei diesen 10 Euro, und manche sind sogar so weit, liebe Geschwister, die sagen, dass manche sogar in der Hinsicht so geizig sind und so sagen, ja Sheikh, darf ich diese Zakat al-Fitr, diese 5 Euro oder 10 Euro, ist es mir erlaubt, diese meiner Schwester zu spenden, sie ist bedürftig und arm. Genau hier, subhanallah, auf einmal bist du großzügig. Das ist doch eine Schande, dass du fragst, ob du deiner Schwester diese 10 Euro geben kannst. Eigentlich solltest du diese 10 Euro nehmen, als Speisung rausgeben und deiner Schwester 100 geben, 1000 geben, wie auch immer. Deswegen sollte man in der Hinsicht sich bewusst sein, Zakat al-Fitr, liebe Geschwister, geht als Speisung für den Armen raus und nicht als finanzielles, nicht als Geld sozusagen. Die Gelehrten sagen, die einzige Ausnahme, wann es als Geld rausgegeben darf, wenn es für eine für ein Gebiet ist, welches umgeben ist und welches von den Herrschern nicht die Möglichkeit gegeben ist, dass da Nahrung oder Medikamente in dieses Gebiet reinkommen. Dann ist es erlaubt, dass man den Angehörigen dieses Gebietes das Ganze als Geld zur Verfügung steht. Ebenfalls, was wir erwähnen, und das ist für die Schwestern, die jetzt zuhören, es mag sein, dass du in den letzten 10 Nächten deine Periode, deine Blutung bekommst. Sei nicht verzweifelt. Das ist ein natürliches Gesetz, was Allah subhanahu wa ta'ala dem weiblichen Geschlecht aufgeschrieben bzw. angeordnet hat. Das passiert. Und das kann auch dir passieren. Und das kann dir in den letzten 10 Nächten von Ramadan passieren. Sei dir bewusst, dass du auch hier die Belohnung bekommen kannst. Du kannst, beschäftige dich damit, den Koran zu hören. Beschäftige dich damit, mit dem Gedenken. Beschäftige dich damit, mit deiner Verwandtschaftsbande zu pflegen und so weiter und so fort. Manche Gelehrte sind so weit gegangen, indem sie gesagt haben, selbst die Frau, die ihre Menstruation hat, darf den Koran anfassen und daraus rezitieren. Es gibt auch andere Meinungen, aber wie der Sheikh erwähnt, diejenigen, und das ist Allahu A'lam, die stärkere Meinung, dass sie auch aus ihrem Mushaf lesen darf, sie darf in die Moschee gehen, wenn es darum geht, dass sie an einem Vortrag teilnimmt und so weiter und so fort. Also, liebe Geschwister, als kurzer Appell und als abschließender Appell, man sollte die letzten 10 Nächte des Ramadan ausnutzen. Man weiß nicht, wann man es wieder erleben wird. Und die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs Azzawajal ist groß. In dieser Nacht werden die vergangenen Sünden vergeben. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah Azzawajal für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.